Bevor es mit der neuen Folge in der Wirtschaft losgeht, wollen wir als Thekencrew uns kurz an euch wenden. Wir vier, also Martin, Rudi, Felix und Julia, betreiben diesen Podcast seit mittlerweile fast 5 Jahren als vollkommen unentgeltliches Projekt. Wir haben uns bewusst von Anfang an dazu entschieden, diesen unkommerziellen Weg zu gehen, um frei in unserer Themen- und GästInnenwahl zu bleiben und für möglichst viele Personen hörbar zu sein. Durch das Betreiben des Podcasts fallen jedoch leider ein paar kleinere Kosten an. Bislang konnten wir diese durch Spenden weitestgehend begleichen. Das ändert sich aber aktuell. Wir stecken viel Zeit und Liebe in das Projekt und versuchen, den Podcast immer wieder weiterzuentwickeln. Wenn ihr diesen Podcast also regelmäßig hört und es euch finanziell möglich ist, würden wir uns wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr uns helft, die Deckel, die hier am Tresen so langsam liegen bleiben, zu begleichen. Ihr könnt uns entweder direkt über PayPal etwas spenden oder über Patreon längerfristig unterstützen. Das geht auch schon für 1 oder 2 Euro im Monat und hilft uns, den Podcast am Laufen zu halten. Weitere Infos findet ihr auf unserer Seite in derwirtschaft.home.blog unter dem Reiter Unterstützen. So, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge in der Wirtschaft.
Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Martin und Janke. Schön, dass ihr da seid. Janke, was trinkst du eigentlich am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Ein Radler vielleicht?
Ja, okay. Ja gut, dann hole ich uns mal 3 und dann geht's los. Prost!
Prost! Ja, herzlich willkommen zu unserer 64. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Hinterm Tresen stehen für euch heute Martin, das bin ich, und Rudi. Und an der Theke sitzt Janke de Boer. Hallo Janke, schön, dass du da bist.
Hallo.
Janke, ich darf dich vorstellen. Du hast Business und Economics an der Universität Hannover studiert und an der TU Dresden in Economics promoviert. Deine Doktorarbeit trägt den Titel Essays on Exchange Rates. Du hast dich also ausgiebig mit dem Themenkomplex Wechselkurse auseinandergesetzt in deiner Promotion. Und seit April hast du die Uni-Professur für International Monetary Macroeconomics an der Ruhr-Universität in Bochum inne. Herzlichen Glückwunsch erst einmal zur neuen Position, die du gerade vor einem Monat angetreten hast.
Ja, vielen Dank.
In der heutigen Folge widmen wir uns den Wechselkursen und dem internationalen Währungssystem. Es wird also ein sehr spannendes Thema und wir wollen erstmal ganz grundlegend einsteigen, damit auch alle Leute folgen können und uns darauf aufbauend dann deine Forschung genauer ansehen. Vielleicht zum Anfang, weil es vielleicht auch nicht das ganz naheliegendste Thema ist. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich mit dem Thema Wechselkurse auseinanderzusetzen?
Ja, das kam im Studium. Ich hatte im Bachelor und Master Veranstaltungen zur Geldpolitik und zu den Wechselkursen besucht und ja, irgendwie hat es mich da sofort gecatcht. Also das lag wahrscheinlich zum einen am Professor, der dann auch später mein Doktorvater war, Stefan Eichler. Ich muss sagen, ich fand die Vorlesungen und die Modelle dort teilweise sehr anspruchsvoll, aber irgendwie das auch gerade die Challenge dabei. Und bin irgendwie dabei dann hängen geblieben, sowohl in der Bachelor-, der Masterarbeit und dann auch in der Dissertation hat mich irgendwie die Vielfältigkeit der Fragestellungen auf der einen Seite, aber ich glaube auch das Potenzial bei diesem Thema, das hat mich irgendwie gecatcht.
Okay, super. Dann schauen wir mal, ob du uns heute auch für das Thema begeistern kannst.
Ich hoffe doch.
Ja, sehr gut. Wir fangen jetzt erstmal ganz grundlegend an. Genau, ich bringe jetzt direkt die zweite Runde für uns und dann kommen wir zu den Inhalten. So, dann für den Einstieg eine ganz allgemeine und große Frage. Und zwar, welche Rolle spielen Wechselkurse eigentlich im Weltwirtschaftssystem?
Ja, da würde ich vielleicht erstmal sagen, was definiert einen Wechselkurs? Im Endeffekt ist es ja das Austauschverhältnis zweier Währungen. Es ist eigentlich so trivial, wie es klingt. Das heißt, was kostet mich ein US-Dollar, ausgedrückt in Euro zum Beispiel? Und da können wir dann sehen, in verschiedenen Notierungen, wir haben Aufwertung oder Abwertung von Währungen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich für 1 Euro jetzt mehr US-Dollar bekomme, würden wir eine Aufwertung des Euros gegenüber des US-Dollars sehen. Wichtig bei den Ausführungen, die ich jetzt treffe und auch alles, was wir später besprechen, ich beziehe mich da meistens auf nominale Wechselkurse. Also die Wechselkurse, die wir jetzt in der Zeitung im Internet sehen und nicht unbedingt auf reale Wechselkurse. Also ein realer Wechselkurs fokussiert sich hierbei eher auf Austauschverhältnisse von Gütern. Zum Beispiel ganz prominent der Big Mac Index, den wahrscheinlich viele mal irgendwie in ihrem Studium kennengelernt haben. Fokussiere ich mich in meiner Forschung und jetzt auch in den Ausführungen auf den nominalen Wechselkurs. Und die Bedeutung des Wechselkurses jetzt für die Weltwirtschaft ist ja zum einen, im Endeffekt, in jeder offenen Volkswirtschaft ist er eine zentrale Größe. Das heißt, jedes Land, das internationalen Handel tätigt oder internationale Investitionen, kommt irgendwie in Berührung mit Wechselkursen. Zum einen also realwirtschaftliche Transaktionen, das heißt Exporte, Importe in anderen Währungseinheiten, aber auch besonders wichtig halt internationale Investitionen, das heißt Investitionen in ausländische Vermögenswerte, Aktien oder Anleihen, aber auch zum Beispiel Absicherungsgeschäfte von realwirtschaftlichen Transaktionen oder rein zur Spekulation. Von daher im Endeffekt eine relevante Größe in offenen Volkswirtschaften. Und um nochmal eine Zahl zu nennen zur Bedeutung des Devisenmarktes, ist tatsächlich der größte internationale Finanzmarkt der Welt gemessen am Umsatz.
Also größer als Aktienmärkte zum Beispiel?
Ja, genau. Ah, okay. Ja, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, es sind 7,5 Billionen US-Dollar täglich.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und kannst du was dazu sagen, was der Wechselkurs zwischen zwei Währungen genau abbildet? Also was bedeutet es, wenn eine Währung gegenüber einer anderen an Wert gewinnt?
Mhm. Ja, also wenn wir uns jetzt dein Beispiel jetzt mal eine Aufwertung anschauen, das heißt also der Außenwert unserer Währung ansteigt, das heißt irgendwie wir müssen für einen US-Dollar weniger Euro zahlen, beziehungsweise bekommen mehr US-Dollar für einen Euro, dann betrifft es zum einen erstmal unsere Exporte, weil eine Aufwertung unserer Währung macht ja unsere Güter im internationalen Kontext teurer. Das heißt, das Ausland, das muss also mehr Währungseinheiten ausgeben, um die gleiche Menge an Gütern von uns zu importieren. Das heißt, wir haben also hier infolge der Aufwertung in der Regel, in der längeren Frist, ein Rückgang unserer Exporte. Aber auf der anderen Seite sind unsere Importe natürlich dadurch günstiger. Wir müssen weniger Währungseinheiten ausgeben, um die ausländischen Güter zu kaufen. Das heißt, für das Inland ist es nun attraktiver, günstige ausländische Produkte zu kaufen. Das heißt, was man also sehen kann, diese direkte Verbindung zwischen Wechselkursen und dem Außenhandel. Das heißt, im Falle der Aufwertung, die du gerade angesprochen hattest, würden wir also sehen, dass wir einen Rückgang in unserer Außenhandelsbilanz hätten. Das heißt also, Nettoexporte sind Exporte minus Importe. Exporte reduzieren sich, Importe steigen. Wir können vielleicht Außenhandelsbilanzdefizite beobachten. Das zu der realwirtschaftlichen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass das umfasst es im Endeffekt, die Kaufkraft unserer Währung natürlich steigt. Das heißt, für uns selber als Haushalte, die zum Beispiel im Ausland Urlaub machen, haben wir eine höhere Kaufkraft, die unsere Währung hat nach einer Aufwertung. Wenn zum Beispiel internationale Investoren Renditen auf ausländische Anleihen haben, diese ausländische Währung aufgewertet hat, können sie also damit auch höhere Renditen erzielen auf ihre ausländischen Positionen. Und dementsprechend, wir haben also sowohl auf der Real- als auch auf der finanzwirtschaftlichen Seite im Endeffekt die Effekte.
Ja, danke dir für diese sehr gute und, ich glaube, sehr gut kurze und sehr gut verständliche Erklärung, wie sich das auswirkt. Als nächstes würden wir uns dann gerne den Faktoren widmen, die Wechselkurse beeinflussen oder die Höhe von Wechselkursen. Und das kann, glaube ich, sagen, ist auch so der Hauptschwerpunkt deiner Arbeit und auch so ein bisschen der Hauptschwerpunkt der Folge heute. Und da vielleicht als erste Frage, ist es so, dass quasi Wechselkurse hauptsächlich dadurch beeinflusst werden, dass die Nachfrage nach einer bestimmten Währung steigt? Also zum Beispiel haben realwirtschaftliche Entwicklungen einen starken Einfluss auf die Wechselkurse. Wenn wir beispielsweise annehmen, dass jetzt ein Land neue Produkte hat und diese Produkte ins Ausland verkauft, steigt ja die Nachfrage nach der inländischen Währung, weil diese Produkte bezahlt werden müssen. Führt das dann automatisch zu einem Anstieg des Wechselkurses?
Mhm. Ja, interessante Frage. Und genau, richtig. Also die Determinanten von Wechselkursen, das ist so ein bisschen der Schwerpunkt meiner Forschung. Und im Endeffekt, das, worauf du jetzt in deiner Frage abzielst, das ist so ein bisschen der traditionelle Ansatz, würde ich sagen. Man hat halt Fundamentalvariablen, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Veränderungen in unserer Außenhandelsbilanz. Das heißt, wir versuchen auf der einen Seite durch die Makroökonomie unsere Wechselkurse zu erklären. Das ist so die Idee von vielen Open Economy Makromodellen. Da hat man dann also neben dem Außenhandel zum Beispiel auch noch das Output, Zinsen, Konsumausgaben als mögliche Treiber von Wechselkursen. Das Problem bei diesen Ansätzen oder bei diesen versucht, da einen kausalen Zusammenhang zu sehen, ist, dass sie in der Empirie oft gar nicht halten können. Das heißt, es ist so ein bisschen so, dass diese empirische Evidenz zwischen Außenhandel und Wechselkurs so ein bisschen verloren geht in den Daten, die wir jetzt so beobachten. Also das ist jetzt auch nicht erst seit gestern so, aber man spricht von einem sogenannten bisschen Exchange Rate Disconnect. Das heißt, diese klassischen makroökonomischen Fundamentalvariablen sind nicht mehr so ganz connected wie zum Wechselkurs, wie man das vielleicht eigentlich erwarten würde. Und das ist so ein bisschen auch, würde ich sagen, die Herausforderung jetzt für die Forschung, die ich mache, aber die auch viele andere machen, ist, wenn so der Link irgendwie verloren gegangen ist, was ist es dann, was die Wechselkurse treibt? Und da würde ich auch sagen, ist so ein bisschen mein Punkt dann jetzt, man versucht den Wechselkurs nicht unbedingt als Makrogröße zu bezeichnen, sondern vielleicht eher als ein Asset Price, also ein Vermögenswert. Da hattest du schon recht, da geht es eher so um Angebot und Nachfrage. Aber nicht unbedingt nur auf der realwirtschaftlichen Seite, sondern insbesondere auf den Finanzmärkten. Angebot und Nachfrage von Assets in unterschiedlichen Währungen. Und die dann im Endeffekt als möglicher Treiber von Wechselkursen. Und wenn man sich ein ganz klassisches Standardbepreisungsmodell von Vermögenswerten anschaut, also man hat sich da inspirieren lassen an der Literatur, die Aktien bepreist, die Anleihen bepreist, dann sehen wir, dass für den Wechselkurs nicht nur unbedingt die heutigen Makrofundamentalwerte entscheidend sind, wie Außenhandel, sondern insbesondere auch die Erwartungen über die Zukunft und über die zukünftigen Makro-Fundamentals, die relevant sind für meine Preise. Und ein Wechselkurs soll dann in der Theorie im Endeffekt einfach so einen diskontierten Wert abbilden der aktuellen Situation und alle unsere Erwartungen über die Zukunft, über die Kaufkraft unserer Währung in der Zukunft. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich auch in meiner Forschung verfolge. Also man hat irgendwie eine bisschen neue Perspektive, diese traditionellen makroökonomischen Fundamentalwerten aus einer neuen Perspektive der internationalen Finanzmärkte anzuschauen und guckt, welche neuen Informationen kommen hinzu, die also eine Preisveränderung und dementsprechend eine Wechselkursveränderung bedingen können und dementsprechend zusammenfassend jetzt Wechselkurse als einen internationalen Vermögenspreis sehen, der durch Angebot und Nachfrage von Assets in verschiedenen Währungen gesehen werden kann.
Danke dir, Janka. Das war auch wieder eine richtig eingehende Erklärung. Jetzt hast du Zinsen auch schon erwähnt. Und bedeutet das, dass sozusagen auch der Einfluss der Zentralbank irgendwie geringer ist, als man vorher dachte? Oder kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen?
Ja, also es ist so, dass ein ganz klassisches Modell der Wechselkurstheorie ist zum Beispiel die sogenannte Zinsparität. Also die Annahme ist, Zinsunterschiede zwischen zwei Ländern sollten eigentlich durch Wechselkursbewegungen ausgeglichen werden. Anderenfalls würde es sowas wie Arbitrage-Möglichkeiten geben. Das heißt, die Möglichkeit, einen risikolosen Profit machen zu können, indem man einen Kredit in der Niedrigzinswährung aufnimmt und in einer Hochzinswährung anlegt. Sollte eigentlich nicht möglich sein. Jetzt ist es so, dass, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass diese empirische Evidenz für diese Theorien, die hält nur sehr schlecht. Also das ist ein Beispiel für dieses Puzzle von diesem Disconnect, den wir da sehen. Da ist im Endeffekt die Zinsen es gar nicht sind, die eindeutig Wechselkurse treiben können. Und das ist im Endeffekt die Frage jetzt, wenn es nicht die Zinsen sind oder die Zinsunterschiede zwischen den Währungen, was ist es dann im Endeffekt? Ob man jetzt daraus schlussfolgern kann, dass die Rolle von Zentralbanken weniger relevant wird, weiß ich nicht. Ich meine, jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren die Zinsen generell auf einem relativ geringen Niveau waren und daher die Vorhersagekraft, wenn Zinsunterschiede sowieso gen Null sind, natürlich nicht groß ist. Da war es zum Beispiel so, dass diese Profite von diesen Investitionen in Hochzinswährung und Funding in Niedrigzinswährung, die sind auch so ein bisschen verloren gegangen dadurch. Ich würde jetzt, oder ich bin jetzt gespannt und freue mich drauf, das zu sehen, wie das jetzt sich verändert. Wir sehen jetzt, die Zinsen steigen wieder, sowohl jetzt in den USA als auch in der Eurozone. Und vorhin daher ist es schon eine der wichtigen Kerngrößen, aber in der Vergangenheit, wie gesagt, trotzdem Schwierigkeiten in der Erklärung von Wechselkursen.
Spannend. Also quasi würdest du sagen, dass sowohl realwirtschaftliche Faktoren wie Exporte als auch geldpolitische Faktoren wie die Zinsen der Zentralbank nicht ausreichen, um Wechselkurse zu erklären. Und ich glaube, eine wichtige Rolle, die diesen Unterschied dann noch erklären kann, spielen halt diese Zukunftserwartungen, auf die du eben schon eingegangen bist. Und darüber würden wir jetzt gerne auch noch länger sprechen oder tiefergehend sprechen, weil irgendwie diese Erwartungen an die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung und politische Ausrichtung von Ländern da durchaus relevant zu sein scheinen. Und da würden wir jetzt gerne auf einen Artikel von dir eingehen, wo du dazu geforscht hast, wie sich die TV-Duelle vor den Präsidentschaftswahlen in den USA auf die Wechselkurse auswirken. Das ist jetzt ja bald wieder ein aktuelles Thema. Der Wahlkampf läuft gerade an. Weiß man sich jetzt, wenn man sich jetzt denkt, okay, TV-Duelle vor Präsidentschaftswahlen, da sind jetzt ja Wechselkurse gar nicht so das Hauptthema, worüber gesprochen wird. Wie genau bringst du diese Themen zusammen? Also was haben diese TV-Duelle mit Wechselkursen zu tun?
Ja, genau. Ich fand das Papier jetzt auch eigentlich einen ganz, ganz spannenden Einstieg für das Thema, weil man da, glaube ich, ganz gut diesen Mechanismus sehen kann. Weil, das hatte ich jetzt im Zuge des Podcasts auch nochmal nachgeschaut, warum das auch so ein spannendes Ereignis ist, was man im Kopf haben sollte, ist, ich hatte in dem Fed Financial Stability Report April diesen Jahres gesehen, dass genau die Wahl dieses Jahres als ein potenzielles geopolitisches Risiko gesehen wird. Von daher ist es natürlich erstmal ein Event, was einschneidend ist für die Wirtschaft nicht nur der USA. Aber die Frage, wie wir das jetzt von den Debatten zu den Wechselkursen bringen, lag im Endeffekt daran, dass diese Debatte an sich, also dort dann die Republikaner und die Demokraten, ich glaube so 3 bis 4 Mal während des Wahljahres sprechen die über bestimmte Themen, das wird im Fernsehen übertragen. Wir haben also einen erstmal ganz gutes Event, was so ein bisschen losgelöst von anderen makroökonomischen Ankündigungen stattfindet. Also es ist meistens so 9 Uhr abends in den USA an einem Dienstagabend. Und was wir dann uns angeschaut haben im Zuge dieses Papieres ist, wie eine Veränderung und neue Informationen über Wahlwahrscheinlichkeiten dieser Kandidaten den Wert unserer Währung heute beeinflussen. Es ist so, dass wir uns hier auf die Außenhandelsbeziehungen der Länder mit den USA fokussieren. Und was wir uns dann anschauen, ist, wie veränderte Erwartungen über den zukünftigen Präsidenten und damit auch über potenzielle Veränderungen der Außenhandelsbilanz in aktuelle Wechselkurse eingepreist wird. Also da meine ich, bin ich wieder ein bisschen bei diesen Vermögenswerten. Wie werden Erwartungen über zukünftige Außenhandelsbeziehungen in heutigen Wechselkursen eingepreist? Und was wir uns da anschauen, sind 20 Jahre, die jeweiligen Debatten in den Wahljahren von über 90 Währungen. Und das Gute ist bei den Wechselkursen ist, dass wir die auf einer sehr hohen Frequenz beobachten können. Das heißt, wir haben ein ganz kleines, abgestecktes Ereignis am Abend von 90 Minuten und können im gleichermaßen die Veränderungen der Wechselkurse damit sehr gut matchen. Das heißt, wir haben minütliche Veränderungen des Wechselkurses seit Beginn unseres Events. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie messen wir jetzt Veränderungen in Wahlwahrscheinlichkeiten, was wir ja im Endeffekt behaupten, Veränderungen in Erwartungen sind. Und dann nehmen wir die sogenannten Preise von Prediction Markets, das sind Prognosemärkte zu Deutsch. Man kann dort auf den Ausgang verschiedener Ereignisse wetten. Also das kennen viele vielleicht vom Fußball. Hier geht es im Endeffekt um das Wetten auf den nächsten US-Präsidenten. Mhm. Und das ist von den sogenannten Iowa Electronic Markets. Und dort haben wir auch die in hoher Frequenz, das heißt in minütlichen Abständen, die Preise auf einen Kontrakt, der zum Beispiel $1 auszahlt, wenn der Demokrat gewinnt. So, und anhand der Preisveränderungen während dieses Fensters, während der Debatte, können wir also Wahlwahrscheinlichkeiten ableiten. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir uns hier primär auf den Außenhandel fokussieren. Was uns also interessiert hier, ist insbesondere die Position der Kandidaten hinsichtlich protektionistischer Maßnahmen. Was wir da verwenden, um die Positionen der Kandidaten zu messen, sind Daten vom sogenannten Manifesto Project. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die sitzen auch in Berlin. Die kodieren verschiedene Wahlprogramme der Länder. Das heißt also, mit einer Textanalyse zählen sie im Endeffekt den Anzahl an Halbsätzen, in denen zum Beispiel positiv über Zölle, über Importbeschränkungen zum Beispiel gesprochen wurde oder Maßnahmen zum Schutz des Binnenmarktes. Das jetzt erstmal zur methodischen. Es ist noch relativ greifbar dadurch. Und dementsprechend erlaubt uns das ja, dass wir messen können, wie sich die Wahlwahrscheinlichkeit des protektionistischen Kandidaten innerhalb dieses sehr kurzen Events verändert. So, das ist im Endeffekt der methodische, den Ansatz, den wir da verfolgen. Ein einfaches Beispiel jetzt in der Umsetzung, was wir erwartet haben in dem Zuge, in dem wir diese Studie gemacht haben, war, wenn wir uns die erste Debatte von 2016 angeschaut haben, das waren Hillary Clinton gegen Donald Trump, haben wir gesehen, dass die, und das wurde auch in den News, aber das haben wir auch in diesen Prognosemarktpreisen gesehen, dass die gewonnen wurde von Hillary Clinton. Ich glaube, ihre Wahlwahrscheinlichkeit ist irgendwie in diesen 90 Minuten von 63% auf 69% gestiegen. Zumindest in unseren Iowa Electronic Markets Daten. Und was wir dann gesehen haben im Zuge dieses Debattensieges ist, dass gerade der mexikanische Peso und der kanadische Dollar stark aufgewertet haben.
Vielleicht nochmal kurz, weil quasi es gar nicht darum ging, was in der Debatte genau besprochen wurde, sondern eigentlich die grundlegende Position quasi ist, okay, Hillary Clinton ist tendenziell eher für freien Handel, während Donald Trump mehr für Protektionismus ist. Und wenn sie für freien Handel ist, dann ist das eher gut für die Nachbarländer, weil?
Genau, also erster Punkt, das ist nämlich ein gutes Kommentar, was wir schon sehr oft bekommen haben. Genau, wir schauen uns jetzt nicht an, was wir in der Debatte explizit reden. Unser Take ist da eher, in dem Moment, in dem ihre Wahlwahrscheinlichkeit gestiegen ist, steigt ja die Wahrscheinlichkeit von zum Beispiel keinen Restriktionen in den Freihandelsabkommen zum Beispiel. Das heißt, wir schauen uns nicht an, was sie sagen, sondern wie verändern sich Wahrscheinlichkeiten gegeben der Positionen, die die Kandidaten haben. Der zweite Punkt deiner Frage ist, warum erwarten wir jetzt hier Unterschiede in den Wechselkursreaktionen? Das liegt im Endeffekt eigentlich nur auch wieder bei den makroökonomischen Fundamentaldaten, und zwar dem Außenhandel. Das heißt, wenn wir in Zukunft erwarten, dass zum Beispiel protektionistische Maßnahmen unsere Importe reduzieren, das heißt, unter Trump haben wir vielleicht höhere Importzölle erwartet, dann ist es natürlich für Länder, die sehr viel in die USA exportieren, erstmal nicht vorteilhaft, weil diese Güter werden dann im Erwartungswert weniger nachgefragt. Also wenn Zölle eingeführt werden und infolgedessen Kanada und auch Mexiko weniger ihre Güter in den USA absetzen können, heißt das ja im Endeffekt nichts anderes auf dem Devisenmarkt, dass wir weniger mexikanische Peso oder kanadische Dollar zur Finanzierung dieser Importe benötigen und dementsprechend ein Rückgang in der Nachfrage nach den ausländischen Währungen heute schon wieder eingepreist ist durch diesen Schock dieser Debatte.
Kurze Frage. Janke, ich frage mich gerade, also bezüglich der Erwartungen, die damit auch irgendwie zusammenhängen, inwiefern sozusagen so ein TV-Duell dann so ausschlaggebend sein kann. Also genau sozusagen diese 90 Minuten oder so, dass das genau sozusagen das Identifikationsfenster dann praktisch ist, vermutlich, oder? Weil meine Frage ist sozusagen, die Leute lesen ja auch Zeitungen und informieren sich anderweitig und wissen ja vorher eigentlich auch schon die Position von Hillary Clinton und auch von Donald Trump. Also inwiefern sozusagen dann dieses TV-Duell dafür sorgt, dass es, das müsste ja irgendwie eine Abweichung von den Erwartungen geben, ne? Und da frage ich mich, geht ihr darauf ein oder eher nicht? Also vielleicht ist es auch zu nerdy jetzt und zu tief so, aber vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, du hast natürlich recht, ne? Erwartungen werden nicht nur in 90 Minuten gebildet, ne? Also Erwartungen wurden vorher schon über andere Kanäle, wie zum Beispiel Zeitungen, wussten Wähler und auch Investoren natürlich über die unterschiedlichen Policy Positions Bescheid. Einfache Antwort ist, dass uns natürlich dieses 90-Minuten-Event erstmal, dass es erstmal einen Schock darstellt, wo man vielleicht vorher Erwartungen drüber bilden konnte, wer hat die bessere Performance als der andere. Aber generell ist es vielleicht doch noch ein Überraschungsmoment dabei, weil wir, es ist eine Live-Übertragung, wir wissen nicht, wie die einzelnen Kandidaten abschneiden. Und der zweite Punkt ist im Endeffekt, was wir sehen ist, und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Debatten auch wieder nur ein Teil sind, die Effekte, die sind jetzt nicht über Tage sichtbar. Das heißt, nachdem die Debatte vorbei war, sehen wir diese Abwertung von Währungen, von Ländern, die besonders viel in die USA exportieren, also die besonders stark betroffen werden von einem protektionistischen Präsidenten, die verschwinden im Laufe des nächsten Morgens. Das ist so ein bisschen das Problem auch an der Sache, weil man hat einen relativ kurzlebigen Effekt, weil man einfach viele neue Informationen wieder hat. Am nächsten Tag folgt die Auswertung der Debatte, es kommen andere makroökonomische Ankündigungen und von daher ist jetzt unser Standpunkt dazu, ja, ich verstehe sehr gut deinen Punkt und es ist auch etwas, was wir adressieren. Es erlaubt uns aber dennoch in einem ganz gut abgesteckten Event, in dem Setting, was ist dieser einmalige Schock auf die Wahlwahrscheinlichkeiten, auf die heterogenen Wechselkursreaktionen und dementsprechend ein potenzieller Prädiktor für zukünftige Außenhandelsbeziehungen.
Vielleicht nochmal so ein bisschen, also ich glaube, was du ja schon meintest gerade, dass es ein kurzlebiger Effekt ist. Also er findet quasi diesen Effekt, aber er ist eher kurzlebig. Was ich mich gefragt habe, was vielleicht so ein kleines bisschen in die Richtung geht, was Rudi gefragt hat, ist, was ist der Mechanismus, wie es von diesen veränderten Erwartungen durch die Präsidentschaftsdebatte zur Veränderung des Wechselkurses geht? Weil nehmen wir mal an, ich gucke jetzt die US-Debatte und sehe, oh, sieht so aus, als würde Donald Trump da gut abschneiden. Dann gehe ich jetzt ja nicht hin und verkaufe meine Euro und kaufe mir dafür Dollar, weil ich mir denke, ah, das wird bestimmt dazu führen, dass der Wechselkurs sich verändert. Also wer sind die AkteurInnen, die quasi da diese beiden Informationen zusammenbringen?
Mhm. Ja, also in der Regel sind die die wichtigsten Akteure auf dem Devisenmarkt nicht wir, sondern institutionelle Investoren, insbesondere Großbanken. Also man nennt die auch sogenannte FX-Dealer. Das sind also die den Devisenmarkt ins Gleichgewicht bringen, indem sie Vermögenswerte unterschiedlicher Währungen kaufen und verkaufen und dementsprechend das Angebot und die Nachfrage ins Gleichgewicht bringen. Und das sind dann zum Beispiel Banken wie Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. Also sehr gut informierte Investoren, die dementsprechend dadurch, dass sie also für die Zukunft erwarten, wir benötigen zum Beispiel weniger mexikanische Peso oder kanadische Dollar zur Finanzierung der Güterimporte, das bereits heute in den Wechselkurs im Endeffekt ein, einpreisen. Das heißt also, eine unvorteilhafte US-Handelspolitik, die spiegelt sich heute dementsprechend schon in Wechselkursreaktionen wieder, weil wir erwarten in der Zukunft, wir haben also einen Rückgang der Nachfrage nach ausländischen Währungen zur Finanzierung der Importe.
Um jetzt wieder so ein bisschen von diesen sehr detaillierten Detailfragen zurückzukommen zu eurer Forschung, ist jetzt natürlich eigentlich das Interessante, was du vielleicht schon ein bisschen angeschnitten hast, aber was habt ihr tatsächlich rausgefunden? Also wie reagieren jetzt verschiedene Währungen auf diese Präsidentschaftsdebatten?
Ja, also das ist ein Ergebnis, was wir gerade so ein bisschen an den Beispielen uns angeschaut haben. Aber im Endeffekt, was wir erstmal sehen, ist, wenn die Wahlwahrscheinlichkeit des protektionistischen Kandidaten während dieser Debatte steigt, dann führt es generell erstmal dazu, dass alle Währungen gegenüber des US-Dollars abwerten. Das ist so ein bisschen so ein genereller Effekt. Das heißt, wir erwarten für die Zukunft höhere Zölle oder Importbeschränkungen, Exportsubventionen, Schutz des Binnenmarktes. Dann führt es generell erstmal zu einer Schwächung der ausländischen Währung gegenüber des US-Dollars. Was dann interessant ist an dieser Sache ist, und das ist so ein bisschen back to macroeconomic fundamentals, dass wir aber heterogene Reaktionen sehen. Das heißt, es ist nicht so, dass alle Währungen um 2% abwerten während der Debatte, sondern wir erklären können, in welchem Ausmaß Währungen abwerten können, indem wir uns die Außenhandelsbeziehungen des Landes mit den USA anschauen. Und das ist auch so ein bisschen der Schwerpunkt meiner Forschung, zumindest so bisher, dass man sich sehr auf diese Cross-Section fokussiert. Man hat also einen Schock, in diesem Fall einen Schock über Erwartungen, über unvorteilhafte Handelspolitik. Aber auf diesen Schock reagieren Währungen unterschiedlich, gegeben ihrer makroökonomischen Ausgestaltung. Und was wir sehen ist, dass je größer die relativen Exporte eines Landes in die USA sind, desto stärker ist also die Abwertung infolge dieses Debattensiegs des protektionistischen Kandidaten. Und das ist im Endeffekt so, würde ich sagen, fast so ein bisschen dieser Reconnect, wie man versuchen kann, wieder Wechselkurse, gesehen als Vermögenspreise, mit makroökonomischen Fundamentaldaten wieder matchen kann. Weil es ist nicht so, dass die ganzen theoretischen, traditionellen Makromodelle falsch sind, sondern im Endeffekt es gewisse wahrscheinlich Annahmen, Tests oder benötigt, denen man sie also beweisen kann. Und wir sehen, was wir halt sehen, ist, diese Betroffenheit von diesem Debattensieg, die ist stärker, gerade für Länder wie, ich hatte es eingangs ja gesagt, Mexiko oder Kanada, weil diese Länder relativ zu ihrem Bruttoinlandsprodukt sehr viel in die USA exportieren. Und wenn dann Trump zum Beispiel der nächste Präsident werden sollte, dann würden diese Länder ja im Erwartungswerk einen stärkeren Rückgang ihrer Exporte in die USA erfahren und dementsprechend eine stärkere Wechselkursreaktion. Und das ist im Endeffekt das zentrale Ergebnis im Endeffekt unseres Papiers, ein heterogenes Exposure gegenüber der Handelspolitik, gegeben Unterschiede im Außenhandel.
Okay, ja super. Janke, danke dir. Sehr spannende Forschung auf jeden Fall. Wir zoomen jetzt wieder so ein bisschen raus und gehen ein bisschen allgemeiner auf Wechselkurse ein. Und zwar wollen wir gerne noch von dir wissen, worin sich das Festlegen von Wechselkursen von der Wertbestimmung anderer Assets, wie zum Beispiel Gold, unterscheidet. Also gibt es da einen Unterschied? Und wenn ja, wie sieht der aus?
Ja, interessante Frage. Muss mal kurz eine Sekunde nachdenken. Also ich vergleiche oft das so ein bisschen noch mit dem Aktienmarkt, wo man den Wert einer Aktie bisschen betriebswirtschaftlicher ja versucht zu bestimmen. Was ist der Kapitalstock des Unternehmens? Was ist die Prognose für die Umsätze des Unternehmens? So ein bisschen mehr auf einem Mikrolevel. Das heißt, natürlich ist der Wert einer Aktie genauso abhängig von der globalen Weltwirtschaft, aber man hat im Endeffekt oft Bilanzkennzahlen schwarz auf weiß vor sich, mit denen man versucht, einen fairen Wert, ich mache jetzt hier mal Anführungszeichen, die man im Podcast nicht sehen sollte, nicht sieht, den fairen Wert einer Aktie zum Beispiel zu bestimmen. Und bei einem Wechselkurs, denke ich, ist so ein bisschen die Herausforderung, dass im Endeffekt alles relevant ist, ne? Der Wechselkurs sollte ja versuchen, die Makroökonomie abzubilden. Und die Makroökonomie ist ja im Endeffekt nichts anderes als im Endeffekt die Summe der Unternehmen dieses Landes, der Verschuldung des Landes, der Arbeitslosigkeit des Landes. Das heißt, man hat sehr viele Determinanten, die natürlich unseren Wechselkurs beeinflussen, was im Endeffekt das so ein bisschen teilweise puzzling macht und dementsprechend wahrscheinlich auch, ich will nicht sagen schwieriger, aber es dadurch, das meine ich vielleicht auch mit dem Potenzial. Man hat bei diesem Thema noch sehr viele Determinanten, die man sich nicht angeschaut hat, die Wechselkurse beeinflussen und von daher sehr viel Potenzial in der Forschung. Jetzt im Vergleich zum Gold, da musste ich jetzt gerade kurz schmunzeln, weil ich kurz jetzt sozusagen Inside-Infos während des Berufungsvortrages hier in Bochum über den Goldstandard eine 10-minütige Lehrveranstaltung geben sollte. Und das war natürlich dann zu der Zeit einfach eine Möglichkeit, den Wechselkurs zu stabilisieren. Da war es halt der Goldpreis, der im Endeffekt den Wert des Wechselkurses vorgegeben hat. Ich glaube, jetzt ist der Wert des Goldpreis ist einfach sehr stark davon abhängig der Volatilität auf dem Finanzmarkt, von der Unsicherheit der Investoren. Wie groß ist der Wunsch nach Safe Assets, nach einem Wertaufbewahrungsmittel? Und da ist, würde ich sagen, der Unterschied zum Gold, dass es halt ein Gegenwert hat, der auch sichtbar ist. Das ist eine mentale Komponente. Während natürlich eine Währung als Wertaufbewahrungsmittel natürlich immer noch mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Wir sehen jetzt, dass gerade der US-Dollar, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drüber zu sprechen, aber gerade der US-Dollar wird halt für viele Investoren als Wertaufbewahrung genutzt, weil es sozusagen die Reservewährung der Welt aktuell ist, was im Endeffekt auch nur eine Folge des Goldstandards und Bretton Woods damals war. Ja, von daher der Goldpreis wahrscheinlich da losgelöst angeschaut werden sollte und gerade einfach in Zeiten von Unsicherheit hoher Beliebtheit erfährt. Aber sonst eher, finde ich, was ich so spannend finde an Wechselkursen, dass man viele Methoden eher so aus der Aktien- oder Anleihenbepreisung verwenden kann. Ich hatte damals, als ich in Hannover Wirtschaftswissenschaft studiert hatte, auch meinen Schwerpunkt im Bereich Finance. Und es war immer genau die Schnittstelle, die ich da sehr interessant fand. Man hat also diese Asset-Pricing-Methoden, das hatte ich ja eingangs so ein bisschen erzählt, man versucht, Erwartungen zu diskontieren auf den heutigen Tag, welche Erwartungen spielen eine Rolle, welche Makrowerte in der Zukunft spielen eine Rolle für den heutigen Wechselkurs. Und da ist viel in dieser Exchange-Rate-Literatur abgekupfert von der Bepreisung von Aktien. Aber zusammenfassend, Schwierigkeit halt hier einfach eine hohe Anzahl von relevanten Determinanten. Und da hat natürlich auch jede ihre Relevanz. Aber auf der anderen Seite ist das Puzzle, also ich sage es immer, man leistet dann einen Beitrag zum Puzzle, aber wie groß das Puzzle ist, das ist dann auch nicht unbedingt bekannt.
Mhm. Man leistet einen Beitrag und vergrößert das Puzzle. Ja, sehr spannend. Ich glaube, wir würden gerne zum Abschluss dieses ersten recht umfangreichen Themenblocks noch mal auf ein Thema eingehen, was schon angeschnitten wurde und was auch nicht das Hauptthema deiner Forschung ist. Aber einmal kurz darüber sprechen, ob es für ein Land jetzt eher gut oder eher schlecht ist, wenn der Wechselkurs der eigenen Währung steigt. Mhm. Du hast ja schon gesagt so ein bisschen, was es bedeutet, dass Exporte teurer werden und Importe günstiger. Kann man das pauschal sagen, ob ein Anstieg des Wechselkurses für ein Land eher gut ist oder eher schlecht?
Ja, ich hab darüber auch ein bisschen nachgedacht jetzt. Wahrscheinlich ist eine erste Antwort zu sagen, es ist erstmal vielleicht generell nicht schlecht. Die internationale Kaufkraft der Währung erhöht sich. Man hat als Investor in diese Währung vielleicht höhere Renditen. Aber auf der anderen Seite, was sind so die langfristigen Folgen? Also wenn wir jetzt also sehen, die Nettoexporte, weil die Exporte gehen zurück, Importe steigen, wir sehen also Rückgang in unseren Nettoexporten. Jetzt ist aber die Frage, wie finanziert man aber jetzt diese Außenbilanzdefizite? Und das ist so ein bisschen was wir aktuell ja in den USA beobachten. Ne? Also die USA ist ein Land mit hohen Defiziten in der Außenhandelsbilanz. Das heißt, die Importe aus dem Ausland übersteigen die Exporte. Und wie werden diese nun finanziert? Man hat einen steigenden Bedarf der Finanzierung. Und was wir in den USA sehen, ist, dass das oft zu einer Verschuldung, die geht damit einher, im Ausland führt. Das heißt, Es werden Vermögenswerte, in den USA sind es diese US Treasury Bonds, also Staatsanleihen ausgegeben, die von den vom Ausland im Endeffekt gekauft werden. Das heißt, die Defizite, die infolge einer Aufwertung generiert wurden, die bedingen aber damit natürlich, dass man auch eine gewisse finanzielle Abhängigkeit des eigenen Landes vom Ausland generiert. Das heißt also, das kann im Endeffekt, das ist jetzt für die USA der Mechanismus, wie sie die Defizite finanzieren. Es kann aber natürlich dann auch für kleinere Länder auch eine Gefahr darstellen, weil zu Zeiten, wenn es zu einer Finanzkrise kommt und schlagartig diese Vermögenswerte verkauft werden, die das Land ausgegeben hat, die dann also stark in Preis verlieren. Man bezeichnet das als sogenanntes Capital Retrenchment, also man zieht sein Kapital, besonders aus Entwicklungsländern, haben wir das beobachtet, einfach in Krisenzeiten zurück und macht somit das Land natürlich auch anfällig dafür. Man ist Teil dieses großen Finanzsystems, weil man, wie gesagt, seine Außenhandelsbilanzdefizite über finanzielle Assets finanziert hat, aber hat auch eine höhere Sensitivität zu Finanzmarktschocks, würde ich sagen. Von daher ist so ein bisschen zwei Seiten der Medaille. Und ein anderer Punkt, weshalb eine aufgewertete Währung oder ein steigender Wechselkurs vielleicht Vorteil, aber auch nachteilhaftig sein kann, es reduziert ja die Nachfrage nach inländischen Gütern. Wenn wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, die Aufwertung führt ja dazu, dass unsere Exporte fürs Ausland teurer werden, das Ausland fragt weniger unserer inländischen Produkte nach. Wiederum ist es ja günstiger, ausländische Produkte zu kaufen. Was heißt das für den inländischen Markt? Die Nachfrage nach den inländischen Produkten reduziert sich. Das ist nicht unbedingt per se jetzt auch etwas Schlimmes. Ich habe in Vorbereitung des Podcasts so ein bisschen gelesen, dass es auch wie jetzt zurzeit in den USA eine Möglichkeit ist, die Inflation natürlich ein bisschen abzudämpfen. Nachfrage nach inländischen Gütern zu reduzieren, nimmt natürlich den Inflationsdruck auch raus. Wenn aber natürlich infolgedessen das gesamte Wirtschaftswachstum geschwächt wird, dann ist es natürlich für das Land auch nicht langfristig vorteilhaft, weil dann im Endeffekt das inländische Einkommen rückgängig ist und mangelndes Wirtschaftswachstum die Wettbewerbsfähigkeit dann langfristig auch schwächen kann.
Okay, super. Dann vielen Dank. Das ist doch ein guter Abschluss für den ersten Themenblock. Ich bedanke mich schon mal bei allen ZuhörerInnen, die noch dabei sind und Bock haben, weiter dabei zu bleiben.
Also geht doch erst los!
Ja, eben. Also ich bin auf jeden Fall auch hooked, aber jetzt machen wir trotzdem zwischendurch eine kleine Auflockerung. Und zwar ist es unsere kurze Runde. Ich würde da jetzt mal eine Runde holen und bei uns heißt es immer schnell getrunken, schnell geantwortet, Janke. Du hast einen Joker für die Fragen, die wir dir jetzt stellen und darfst also eine überspringen, wenn du möchtest. Du musst aber nicht.
Ja.
Genau. Okay, dann geht's los. Was ist deine Lieblingswirtschaft, Kneipe oder Café und was ist dir wichtig, damit du dich in einer Wirtschaft wohlfühlst?
Café?
Hm?
Wohlfühlen? Guter Hafermilch-Cappuccino.
Perfekt.
Okay. Forschung oder Lehre?
Forschung.
Für Länder des globalen Südens, flexible oder fixe Wechselkurse?
Fix.
Punkt, Hannover, Punkt. Dresden oder Bochum?
Bochum.
Okay. Sehr gut. Globalisierung. Fluch oder Segen?
Ein Segen.
Wenn du einen Tag Zentralbankpräsidentin wärst, welche geldpolitische Maßnahme würdest du derzeit umsetzen?
Den Kurs beibehalten?
Okay, also nicht Zinsen senken.
Also wir sind jetzt EZB, oder?
Ja.
Ja. Ich glaube, ich würde die Zinsen noch nicht senken.
Okay.
Okay.
Welche Währung hat die schönsten Scheine oder Münzen?
Ich war nach meiner Disputation in Thailand. Da habe ich noch ein paar Scheine zu Hause rumfliegen. Die sehen ganz schön aus.
Okay.
Sehr gut. Welchen zentralen Tipp möchtest du Promovierenden gerne mitgeben?
Get things done. Man kann sich, glaube ich, in der, spreche ich ja auch selber über mich, man kann sich, glaube ich, in der Dissertation auch schnell verrennen. Ganz pragmatisch und rational, am Ende musst du aber eine Diss abgeben. Von daher, schreib sie.
Okay, das nehme ich mit. Janke, welche Zeitung liest du am liebsten?
Ich glaube, FAZ und Süddeutsche.
Okay. Wird die Dominanz des US-Dollar im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben oder abnehmen?
Das ist eine spannende Frage. Ist das noch ein kurzer, oder?
Ja, das ist noch ein kurzer und wir sprechen später nochmal über den US-Dollar. Okay. Aber jetzt ganz knappe Ja- oder Nein-Antwort.
Ja.
Es bleibt bestehen.
Ach so, ich dachte abnehmen. Ich würde sagen, wird abnehmen.
Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
Pessimistisch.
Okay. Dankeschön, dass du dich drauf eingelassen hast. Das ist schon vorbei.
Okay.
Perfekt.
Okay, so, jetzt sind wir alle gestärkt und bereit, uns weiter mit den Wechselkursen zu beschäftigen. Und zwar haben wir jetzt eigentlich bislang hauptsächlich darüber geredet, welche Auswirkungen ein Wechselkurs für ein konkretes Land hat und wollen uns jetzt so ein bisschen Unterschiede zwischen Währungen angucken, also quasi mehr im Ländervergleich. Und zwar gibt es da ja schon eigentlich bedeutende Unterschiede. Man kann, ich glaube, es ist eher so populär gesagt, dass es starke Währungen gibt und die manche Länder und andere Länder eher schwache Währungen haben. Was definiert denn, ob eine Währung stark ist?
Also ich würde sagen, es geht immer nicht nur darum, ob sie zu einem Zeitpunkt T stark ist, sondern was die Stärke einer Währung viel mehr misst, würde ich sagen, ist, zu welchem Zeitpunkt sie stark ist. Das heißt, es geht nicht darum, haben wir heute ein relativ gutes Austauschverhältnis vom Euro gegenüber des US-Dollars, sondern wie ist der Wechselkurs zum Beispiel in Krisenzeiten? Mhm. Und ich glaube, daran kann man auch so ein bisschen die Stabilität einer Währung viel besser bemessen. Ich hatte vorhin den Begriff so Safe Assets oder Safe Haven Currencies. Das sind Währungen, wie zum Beispiel der Schweizer Franken, aber auch der US-Dollar. In Krisenzeiten performen die ganz gut. Das heißt, in der Regel werten die auf. Das war jetzt in der Finanzkrise, das war aber auch während Corona der Fall. Das heißt, ich würde sagen, die Stärke der Währung ist nicht unbedingt ersichtlich, indem wir nur auf den aktuellen nominalen Wechselkurs schauen, sondern indem wir uns die Zeitreihe anschauen und sagen, wie sieht es eigentlich aus? Wie verhält sich der Wechselkurs in einer Krisenzeit? Weil was ja so ein bisschen die Idee ist, man will ja sich gegen unvorteilhafte Geschehen auf dem Finanz- und Weltmarkt absichern. Was natürlich was einem ein sehr großes Risiko aussetzt, ist eine Währung, die in schlechten Zeiten stark abwertet. Das sehen wir leider oft bei den Währungen von Emerging Markets. Wir sehen das dann nicht nur in Argentinien, in Mexiko, es gibt da noch viele andere Beispiele. Und das ist im Endeffekt ein Zeichen dafür, dass natürlich eine Währung ein bisschen mit einem höheren Risiko behaftet ist. Ob man das jetzt sagt, sie ist deswegen weniger stark. Sie setzt den Investoren, aber auch den Haushalten des Landes natürlich daher einfach einer gewissen Volatilität aus. Während eine, Anführungszeichen, starke Währung, stabile Währung einfach ein Hedging ermöglicht, das heißt eine Absicherung gegen unvorteilhafte Bewegungen auf dem Finanzmarkt, indem sie ihre Stärke beweist in schlechten Zeiten. Also ganz abstrakt gesagt, wenn man unterscheidet zwischen Good Times und Bad Times, ist immer die Frage, wie ist der Wechselkurs in Bad Times? Wenn du eine Aufwertung hast in diesen Bad Times, ist es erstmal ein solides Zeichen für einen Wechselkurs.
Okay. In einem deiner Artikel, die wir zur Vorbereitung gelesen haben, stellst du verschiedene Währungen in so einem großen Netzwerk dar und bildest damit so die Zentralität der Währungen ab. Und unsere Frage ist, entspricht die Zentralität dann auch der Stärke der Währung oder bildet das etwas anderes ab?
Ja, im Endeffekt zielt dieses Papier darauf ab, so ein bisschen die makroökonomischen Charakteristika der Länder zueinander zu vergleichen und dann an sich anzuschauen, wie reagieren diese unterschiedlichen Währungen gegeben ihrer Charakteristika in diesem Netzwerk auf Finanzmarktschocks. Um kurz auszuholen zu diesem Papier, die Motivation für dieses Papier ist diese Abweichung von dieser ungedeckten Zinsparität, von der ich am Anfang kurz gesprochen hatte. Also eigentlich haben wir in unseren Makromodellen die Zinsunterschiede zwischen den Ländern und die sollten durch Wechselkursbewegungen ausgeglichen werden. Werden sie in der Empirie aber nicht. Frage also, warum? Sind vielleicht einige Länder riskanter als andere, die also begründen, warum es diese Zinsunterschiede auch geben sollte, dass sie also im Endeffekt eine Risikoprämie nur darstellen? Und da ist so ein bisschen die Idee gewesen, liegt das Risiko in diesem Netzwerk. Das heißt im Endeffekt wieder das Matching. Wir haben die makroökonomischen Fundamentaldaten durch die Portfolioinvestition eines Landes. Das heißt, inländisches Vermögen investiert in ausländische Aktien oder Anleihen in meinem Portfolio. Und die Zusammensetzung davon macht es vielleicht ein Land riskanter als das andere.
Kannst du denn vielleicht an ein, zwei Beispielen festmachen, wie sich jetzt so zentrale von peripheren Währungen unterscheiden?
Ja, die Motivation dafür war ein Paper, welches sich ein Trade Network angeschaut hat. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über den Handel gesprochen und haben gemerkt, Handel ist wichtig für Wechselkurse. Mhm. Aber es ist nicht der einzige Treiber von Wechselkursen. Und dann war mein Take oder eine Idee dabei einfach, wir schauen uns die finanzwirtschaftliche Integration an. Also nicht nur die Exporte, sondern die Portfolioinvestitionen der Länder. Und zentrale Länder in diesem Netzwerk, die definieren sich dadurch, dass sie mit den sogenannten Key Countries integriert sind. Also das heißt, Key Countries sind die größten Kapitalgeber. Das ist in der Zeit, in der wir jetzt hier leben, die USA. Die USA ist das Land, was die höchste Bedeutung für die, als Produzent für handelbare Assets. Ne? Also die meisten relativ gesehen Assets sind Aktien oder Anleihen, die von den USA emittiert wurden. Und jetzt ist die Frage, macht es einen Unterschied, ob ich also relativ gesehen sehr stark mit den USA integriert bin oder ob ich auch mit anderen Ländern integriert bin? Zentrale Länder in dem Kontext dieses Papiers von mir, über das wir jetzt gerade sprechen, sind mit diesen Key Countries wie den USA sehr stark integriert. Als Beispiel für diese zentralen Länder in meinem Paper sind zum Beispiel UK, aber auch ein Land wie zum Beispiel Norwegen. Weniger zentral, und daher, ich nenne sie jetzt auch hier peripher, sind Länder, die also weniger stark integriert sind mit diesen globalen Kapitalgebern. Zum Beispiel Malaysia, aber auch, und das ist so ein bisschen überraschend, ein Land wie Singapur. Also Singapur ist eigentlich ein Financial Hub. Aber was wir sehen ist, die Auslandsinvestitionen von Singapur, die sind relativ stark dominiert durch Investitionen in umliegende Länder. Das heißt, in nicht unbedingt die Key Countries, sondern, und das ist im Endeffekt auch wieder nur eine Folge von so ein bisschen eines Home Bias, man investiert eher in seine kleinen Nachbarländer, was in dem Kontext meines Papiers Singapur eher zu einem peripheren Land macht. Und das sind so Beispiele, wie man also Länder aufgrund ihrer makroökonomischen Ausgestaltung differenzieren könnte.
Du schreibst, dass periphere Währungen höhere Risikoprämien haben. Kannst du kurz klären, was das bedeutet?
Ja, also was wir sehen ist, dass im Durchschnitt diese peripheren Länder, die also weniger stark integriert sind mit diesen Key Countries, die zahlen im Durchschnitt höhere Zinsen und auch werten die nicht um dieses Zinsdifferenzial ab. Was wir also sehen, sind sogenannte Currency Excess Returns, also Überschussrenditen. Und Überschussrendite ist nichts anderes als dann die Risikoprämie. Jetzt ist also die Frage, dieses periphere Land zahlt also offensichtlich eine Risikoprämie. Das sehen wir, sowohl diese Zentralitäten als auch diese Risikoprämien, die sind relativ robust. Und auch persistent über die Zeit. Das ist jetzt erstmal so ein deskriptives Ergebnis, was wir da sehen. Im zweiten Schritt, was wir dann noch sehen, ist, und das ist ein bisschen adaptiert von der Asset Pricing Literatur, ist, dass das einen Risikofaktor darstellt. Das heißt, ein Exposure zu dieser Netzwerkzentralität, das wird kompensiert durch eine höhere Rendite. Jetzt ist aber die Frage, woher kommt dieses Risiko? Das in diesem, in meinem Paper, wie ich mir das anschaue, ist durch unterschiedliche Reaktionen auf Finanzmarktschocks. Und da sind wir im Endeffekt ganz am Anfang wieder. Wir haben einen Schock, aber wir haben unterschiedliche Reaktionen auf diesen Schock, gegeben der Makros. In diesem Fall sehen wir, wenn die Risikoaversion steigt, wir also einen turbulente Zeiten auf den Finanzmärkten haben, dann werten die Währung von diesen peripheren Ländern besonders stark ab. Während die Währung von diesen zentralen Ländern, die im Durchschnitt geringere Risikoprämien gezahlt haben, aufwerten. Diese peripheren Länder, die bezahlen diese Risikoprämie dafür, dass sie in schlechten Zeiten ein Risiko darstellen. Dafür kompensieren sie, indem sie also in normalen Zeiten, in guten Zeiten, eine höhere Rendite zahlen.
Das heißt, sie zahlen eigentlich zu viel, quasi über Wert in den guten Zeiten, um auszugleichen, dass die Investoren das Risiko tragen, höhere Verluste zu machen, wenn eine Krise kommt.
Genau, richtig. Das ist so der Ansatz dahinter.
Und würdest du sagen, also du hast jetzt ja schon gesagt, dass die zentralen Währungen tendenziell ansteigen in Krisenzeiten und die peripheren eher fallen. Gibt es sonst noch weitere Vorteile, die starke Währungen für die Länder haben, die sie haben gegenüber schwachen Währungen?
Ja, also ich meine, ein Vorteil, der liegt auch so ein bisschen auf der Hand, ist halt dieses Hedging. Oder Insurance kann man das auch vielleicht nennen. Diese zentralen Währungen, die versichern ja im Endeffekt einfach gegen negative Schocks. Und daher ist das natürlich dadurch schon ein Vorteil, ne? Also eine zentrale Position in diesem Netzwerk durch starke Integration mit diesen Key Countries hat einfach einen Versicherungsmechanismus für ein Land. Man kann sich also in Zeiten von finanzwirtschaftlichen Schocks absichern. Während natürlich die peripheren Länder dem stärker ausgesetzt sind. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dann so die Implikation, die man vielleicht da so ein bisschen diskutieren könnte. Inwieweit ist finanzielle globale Integration sinnvoll? Setzt man sich höheren Risiken aus, indem man halt stärker integriert ist mit dem Ausland? Die Frage ist aber natürlich, mit wem ist man integriert? Von wem hält man Vermögen im Endeffekt in seinem Portfolio? Von daher, starke Währung im Kontext des Papiers, dahingehend wichtig, es ist ein Hedging, Absicherung. Starke Währung genießt wahrscheinlich ein größeres Vertrauen, wie es jetzt in den USA zum Beispiel der Fall ist. Ein stabiler Wechselkurs, der jetzt also in Krisenzeiten nicht stark abwertet und wenn alles den Bach runtergeht, auch noch abwertet, sondern stabil bleibt oder aufwertet, ist natürlich etwas, in das Investoren in Krisenzeiten vertrauen. Daher primär anlegen. Ausländische Zentralbanken halten ja zum Beispiel US-Dollar-Reserven einfach als eine Möglichkeit, sich gegen Krisenzeiten abzusichern. Und wenn man natürlich dann eine Währung hat, die genau diese Eigenschaften erfüllt, dass sie also Absicherung gegen schlechte Zeiten darstellen, dann führt es natürlich einfach dazu, dass von Finanzmärkten als eine Wertaufbewahrung angesehen wird, als ein sicherer Hafen. Und dementsprechend eine gewisse Stabilität mit sich bringt.
Das hat auch so ein bisschen so einen selbstverstärkenden Effekt, oder? Dass quasi man denkt, okay, die Währung ist eher stark, dadurch wird sie viel nachgefragt und viel da rein investiert, sowohl auf Finanzmärkten, ich glaube, aber auch quasi realwirtschaftlich, wenn man denkt, okay, da kann ich gut investieren, weil die bleiben stabil, dass es sich dann quasi letztendlich so einen selbstverstärkenden Effekt hat, wenn eine Währung als stabil gesehen wird und dadurch immer noch stabiler wird.
Ja, genau. Das stimme ich dir auch zu. Und ich denke, dass das auch halt einer der Gründe ist, warum der US-Dollar diese Dominanz jetzt aktuell genießt, die er hat. Ne? Obwohl, wenn man sich anschaut, die Finanzkrise 2007, 2008 in den USA ihren Ursprung hatte, wenn man sich aber den Wechselkurs dann anschaut, besonders der Euro, aufgrund der Schuldenkrise auch danach nie wieder zu diesem Level zurückgekommen ist und im Endeffekt einfach durch diese Dominanz der USA beziehungsweise der Reservewährung des US-Dollars die Leute im Endeffekt akzeptieren, dass sie ihre Währung dort lagern, ihr Geld dort lagern.
Wenn wir jetzt schon bei den USA sind, Janke, in deinen beiden Papieren, die wir heute besprochen haben, schaust du dir den US-Dollar gar nicht direkt an, sondern nur, wie Währungen sich im Verhältnis zum US-Dollar sozusagen entwickeln. Die Frage ist jetzt sozusagen, du hast da jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, aber vielleicht stelle ich sie trotzdem nochmal. Also warum hat der US-Dollar eigentlich so einen Sonderstatus?
Ja, also ich hatte das ja kurz durch diesen Goldstandard erwähnt, den man dann nach dem Zweiten Weltkrieg hatte und dann das System von Bretton Woods, wo man die Währung an den US-Dollar beziehungsweise dadurch dann indirekt auch an den Goldpreis gekoppelt hat. Und im Endeffekt sind das wahrscheinlich noch die Nachwehen zum einen davon. Also das heißt, man hat zum einen diese historische Begründung. Aber auf der anderen Seite sprechen einfach auch sehr viele Fundamentalwerte der USA dafür, dass sie die Reservewährung stellen. Ne? Es ist ein großes Land. Das heißt, sie haben überhaupt die Möglichkeit, die Reservewährung zu stellen. Sie haben einen sehr tiefen und gut entwickelten Finanzmarkt im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt. Und man hat einfach gerade so in den 70er Jahren danach, nachdem dann zwar Bretton Woods aufgelöst wurde, das System, einfach noch ein hohes Vertrauen daran gehabt, dass jetzt die Geldpolitik irgendwie nicht ausgenutzt wird. Also dieses Vertrauen ist einfach ein sehr großer Punkt, den viele Entwicklungsländer nicht genießen. Weshalb sie einfach Währungen haben, wo Investoren ja sehr viel stärker reagieren auf Schocks, auf Veränderungen ihrer Unsicherheit. Das heißt, der Anker, aber auch das große Vertrauen in ein großes Land mit einem weit entwickelten Finanzmarkt, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass die USA jetzt dieses Privileg genießt. Also man nennt es auch das sogenannte Exorbitant Privilege, was die USA genießt, dass sie im Endeffekt der Emittent der Reservewährung im Endeffekt darstellt. Das heißt, sie geben diese US Treasury Bonds aus, zahlen darauf verhältnismäßig jetzt in der Vergangenheit geringe Zinsen, konnten sich also relativ günstig finanzieren am internationalen Finanzmarkt. Und das war natürlich einfach ein Privileg, das die USA da jetzt sehr lange genossen hat, zu relativ geringen Finanzierungskosten. Ich meine, was wir auf der anderen Seite jetzt in den USA auch noch sehen, ist diese starke Auslandsverschuldung. Wir haben halt sogenannte Net Foreign Assets. Das sind die Assets meines Liabilities eines Landes. Ich habe nochmal nachgeschaut, die sind in den USA aktuell bei -40% des Bruttoinlandsprodukts. Also wir haben dieses Außenhandelsbilanzdefizit, wieder realwirtschaftliche Seite, finanziert durch ein negatives Nettoauslandsvermögen. So, das heißt, die USA ist ein Land, das sehr stark verschuldet ist gegenüber andere Länder, indem sie halt diese relativ günstigen Schuldverschreibungen ausgegeben hat. Und dieses Privileg konnte sie halt genießen, sich günstig zu finanzieren. Was jetzt hier noch interessant ist, wenn man da nochmal reinzoomt in dieses Auslandsvermögen der USA, weiteres Privileg, was sie hier genießen, ist, sie investieren ja selber in vielleicht riskantere ausländische Vermögenswerte. Das heißt, Aktien aus Emerging Markets oder in FDI-Projekte, die tendenziell mit einem gewissen Risiko vielleicht behaftet sind im Vergleich zu ihren Bonds. Das heißt, die Renditen, die sie auf ihr Auslandsvermögen dann wiederum erzielen, sind relativ hoch. Diese Auslandsvermögen, das wäre eigentlich noch sehr viel mehr negativ, aber durch diese hohen Einkommenseffekte, die die USA genießt, die sie in dieser privilegierten Position haben, ja, fangen die das zum Teil ab.
Ja, spannend, weil ich glaube, dieses große Defizit könnten wahrscheinlich die meisten anderen Länder nicht haben, ohne dass das massiv negative Auswirkungen auf die Stabilität der Währung hätte, was ja irgendwie dieses Privileg ganz gut unterstreicht. Und du hast schon richtig schön oder gut dargelegt, irgendwie welche Privilegien damit einhergehen oder welche Möglichkeiten die USA dadurch haben. Würdest du denn sagen, dass diese Dominanz des US-Dollar im internationalen Währungssystem problematisch ist?
Ich weiß nicht, ob das jetzt problematisch ist. Was damit ja oft einhergeht, das war jetzt ein darauffolgendes Papier, nach den Exorbitant Privileges kommen ja damit einhergehende, ist Exorbitant Duty. Das heißt, was ist die Konsequenz daraus? In Krisenzeiten wird dieses riskante Auslandsvermögen der USA stärker betroffen sein. Das heißt, wenn sie ihr Vermögen ins Ausland angelegt haben, in Aktien oder in riskante FDI-Projekte, haben wir wieder die Good Times, Bad Times. In Bad Times muss im Endeffekt die USA da ja das auffangen, indem sie akzeptiert, dass sie auf ihr Auslandsvermögen eine geringere Rendite erzielt, während ja alle anderen ihr Geld sicher angelegt haben in den USA. Das heißt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sie sind damit natürlich so ein bisschen Versicherer der Welt. Dadurch, dass sie diese asymmetrischen Risiken in dem Endeffekt verteilen, würde ich sagen. Ich denke, es ist auch relativ natürlich, dass sich eine dominante Währung herauskristallisiert. Wieder im historischen Kontext war es vor 100 Jahren das britische Pfund. Es ist jetzt der US-Dollar. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Finanzmärkte weiterentwickeln, dann gibt es da Länder, die vielleicht als nächstes schon dort stehen.
Ja, spannend.
Okay, super. Jantke, vielen Dank für diesen Einblick in Wechselkurse und worin man sich sozusagen überall verlieren kann. Wir haben jetzt, glaube ich, gemerkt, dass es ein großes Themenfeld ist. Und ja, ich weiß nicht, wie es allen anderen Zuhörern geht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da auch gerne zu forscht und seine Jahre dafür verwendet. Danke dir auf jeden Fall für diesen Einstieg da drin. Wir konnten jetzt natürlich nicht über die ganzen Methoden genau sprechen, also vielleicht ist es ja dann mal was für die Zukunft, mal sehen. Genau aber heute
interessiert mit den Methoden, wir verlinken die Paper natürlich und ihr könnt euch das gerne nochmal nachlesen, wenn ihr dazu noch mehr wissen möchtet.
Genau, perfekt. Ja, weil ich leite jetzt hier in der Wirtschaft die letzte Runde ein und übergebe an Martin.
Und bevor du uns hier verlässt in der Wirtschaft, Jantke, hast du ja noch einen Deckel vor dir liegen. Auch wenn die Getränke auf uns gehen, kannst du den Deckel trotzdem nutzen, um eine Nachricht zu hinterlassen. Und zwar an die nächste Person, die bei uns in der Wirtschaft zu Gast sein wird.
Ja.
Das wird Andrea Vetter sein. Sie ist Transformationsforscherin im Themenkomplex der sozialökologischen Transformation an der Technischen Uni in Cottbus-Senftenberg. Und beschäftigt sich unter anderem vor allem intensiv mit dem Thema Degrowth bzw. Postwachstum. Hast du eine Frage an sie?
Ja, also ich habe eine Frage, die ist, glaube ich, relativ general, nachdem ich so ein bisschen geschaut habe, was Andrea Vetter macht. Zum einen also, wie Finanzmärkte zur sozialen und ökologischen Transformation beitragen können. Ich denke, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber noch eine andere Frage, die mich da interessieren würde, ist, ob sich die Anreize für die Verteilung von monetären Ressourcen, lässt sich das mit einem Degrowth-Ansatz überhaupt vereinbaren? Also jetzt Unterpunkt, auf den Kapitalmärkten geht ja die Umverteilung von Finanzmitteln vom Gläubiger zum Schuldner. Ein Anreiz dafür ist ja die Rendite dafür. Jetzt frage ich mich, ohne eine Rendite, gibt es überhaupt dann genügend Geld, um Innovationsprojekte hinsichtlich der Nachhaltigkeitsziele oder der sozialen Transformation zu finanzieren? Aber da bin ich sehr gespannt auf Ihre Punkte.
Ja, super spannende Frage auf jeden Fall. Jetzt sind wir auch quasi durch. Jetzt hast du noch als letztes die Möglichkeit, weil bei uns hier in der Wirtschaft immer wieder Leute vorbeikommen, die hier Plakate und Flyer auslegen, um Werbung für ihre Sachen zu machen. Wollen wir dich fragen, ob du auch einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch oder etwas zum Hören hast, was du unseren BesucherInnen hier in der Wirtschaft hinterlassen möchtest?
Ja, also ich habe keine Sachen, die ich für mich selber bewerben kann. Ich glaube, ich würde Sachen bewerben, die jetzt vielleicht für Doktoranden in dem Bereich interessant sein könnten.
Sehr gerne.
Das ist zum einen, hatte ich das auf Twitter, aka X, gesehen, von einem Professor, Young, aus Northwestern. Der hat ein sehr umfangreiches Manuskript bereitgestellt für einen PhD-Kurs in International Finance. Das, denke ich, ist eine ganz gute Basis, um sich diesem Thema zu nähern. Also ich kann den Link gerne euch schicken, dass wir den verlinken können. Und die andere Sache, die mir noch eingefallen ist, die mir selber damals irgendwie sehr geholfen hat bei der Themenfindung, auch eine Ressource für Doktoranden, ist von der Stanford University. Ich glaube, es heißt Global Big Data Analysis im Bereich Exchange Rates. Und da sind die Top-Forscher im Bereich der Wechselkursliteratur die auf einem zu verschiedenen Themenbereichen neben Vorlesungen auch verschiedene Datasets zur Verfügung stellen und den Code dafür. Das heißt, wer also irgendwie einen Startpunkt sucht für ein Projekt, der ist dort an genau der richtigen Stelle.
Ja, super, danke dir. Das sind auf jeden Fall extrem hilfreiche Tipps. Also die Karriere im der Wechselkursforschung kann quasi direkt morgen starten. Und dann kann man sich irgendwann bei dir bewerben auf Promotionsstellen oder als Studienleiterin.
We will see.
Okay, dann sage ich danke an euch, liebe ZuhörerInnen, fürs Einschalten wieder mal. Ein besonderer Dank gilt da wie immer unseren StammgästInnen, die uns monatlich unterstützen und unsere Wirtschaft so am Laufen halten. Hier nochmal der Hinweis, wir haben noch viele freie Stühle an unserem Stammtisch. Also wenn ihr uns regelmäßig hört und Lust habt, uns mit ein paar Euros zu unterstützen, dann würden wir uns sehr freuen, damit unsere monatlichen Kosten ein bisschen gedeckt sind. In den Shownotes erfahrt ihr aber genauer wie. Und ganz besonderer Dank geht an dich, Janke, für das super spannende Gespräch und die Einführung in Wechselkurse und auch tiefergehend natürlich, war nicht nur der Einstieg. Ja, und dass du dir Zeit genommen hast, uns hier in der Wirtschaft zu besuchen. Und hier nochmal ein herzliches Danke an dich.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Die Zeit ist ja wie in der Wirtschaft im Flug vergangen, wie immer, ne?
Ja, so ist
da ist der Abend dann schon wieder rum.
Genau so ist es.
Ja, das nehmen wir doch als perfekten Abschluss und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.